Deutschlandfunk Kultur heute.
Er, um den es jetzt geht, ist Autodidakt. Er malt Blumen, Natur, Landschafts- und Stillleben seit den späten 80er Jahren des 19. Jahrhunderts, die auch seine letzten Lebensjahre sind. Er malt wie keiner vor ihm. Der Pinselstrich ist deutlich sichtbar. Das war neu. Und er scheint exzentrisch zu sein. Ein absinthtrinkender, manischer Künstler jenseits des Kunstmarktes. Aus diesem Stoff sind Mythen gemacht, die sich um Vincent van Gogh ranken. Das Frankfurter Städelmuseum rüttelt am Mythos und präsentiert nach eigenen Angaben die umfangreichste Schau mit Werken von Vincent van Gogh seit fast 20 Jahren in Deutschland unter dem Titel Making van Gogh. Christian Gampert habe ich gefragt, was ist die leitende Frage dieser Ausstellung?
Na, der Titel Making van Gogh zeigt ja schon, dass man untersuchen will, wie kam es überhaupt zu diesem Mythos, der van Gogh in Deutschland nun geworden ist. Making van Gogh, ja, gemalt hat er selber. Er hat sich natürlich selber geschaffen als Künstlerfigur, aber er hat nichts verkauft. Das hat dann die Nachwelt besorgt, nämlich in der Hauptsache seine Schwägerin, die Frau seines Bruders, Johanna van Gogh Bonger, die sich um den Nachlass gekümmert hat. Dass er ausgerechnet nach Deutschland verkauft wurde, hatte damit zu tun, dass in Deutschland natürlich die Künstler hungerten nach der Moderne. Und als Paul Kassirer in Berlin die erste Ausstellung mit Van Gogh-Gemälden veranstaltete,
Der Kunsthändler,
war das natürlich ein Schlag für diese konservativen Kunstfreunde, die auseinanderliefen, während die Künstler natürlich begeistert waren. Es kam eben dazu, dass Julius Meyer-Graefe van Gogh zum leidenden Christus stilisierte in seinen romanhaften Monographien, Roman eines Gottsuchers, also der leidende Christus. Und das hat natürlich dazu beigetragen, dass viele von uns van Gogh eben als den asketischen Selbstsucher, den Wahnsinnigen wahrnehmen und gar nicht mehr bemerken, dass natürlich diese Bilder äußerst planvoll gemacht sind.
Der Kunsthändler Kassirer sorgt ab 1901 für seinen Weltruhm. Karl-Ernst Osthaus kauft mehrere Gemälde am Anfang des 20. Jahrhunderts. Auf der Sonderbundausstellung Köln gibt es über 100 Werke von ihm. Wie geht denn Frankfurt mit diesem Mythos oder dieser Lücke um und worin liegt denn diese Geschichte der deutschen Liebe?
Naja, es ist ja nicht nur eine deutsche Liebe, da ist ja auch sehr viel Ablehnung dabei. Andererseits gab es eine ganze Schicht, die sich für diese intensiv vibrierende Kunst begeisterte, und das war charakteristischerweise das jüdische Bildungsbürgertum. Die kauften van Gogh. Dass das Städel diese Ausstellung nun veranstaltet, hat natürlich auch damit zu tun, dass das Städel relativ früh angefangen hat, van Goghs zu kaufen und 1911 sogar das berühmte Bildnis des Dr. Gachet erwerben konnte, der ja der letzte Arzt von van Gogh war. Und dieses Bild ist von den Nazis 1937 beschlagnahmt und verkauft worden. Das wird in der Ausstellung als eine Leerstelle kenntlich gemacht. Ein leerer Rahmen steht in einem Ausstellungsraum. Und wenn man den Rahmen nun wirklich an die Wand gehängt hätte und leer gelassen hätte, wäre das okay gewesen. Aber er steht mitten im Raum. Was passiert? Die Menschen stellen sich in den Rahmen rein und das ist ein Selfie-Spot, wo man eine nette Erinnerung mitnehmen kann. Und ich glaube, das ist eigentlich ja nicht der Sinn solcher Ausstellungen, dass man da eben ja touristische Attraktionen bietet.
Welche deutschen Künstler hat er denn nun inspiriert, wenn Max Pechstein sagt, er war uns allen ein Vater? Auf wen hat er noch Einfluss genommen und welche repräsentativen Gemälde sind da zu sehen?
Alle, die im Dunstkreis der Brücke und des Blauen Reiters sich rumtrieben, also Haeckel, Schmidt-Rottluff, Kirchner, Münter, Jawlensky vor allem, die natürlich von diesen grellen Farben begeistert waren, weil das eine ganz neue Welt für sie auftat. Aber auch von der Malweise, also besonders das Spätwerk ist natürlich revolutionär und hat wirklich eine immense Wirkung, nicht nur in Deutschland gehabt. Allein die Themen, die er dann auch hatte, mitten in der Industrialisierung, malte das einfache Leben, malte die vibrierende Intensität dieser südfranzösischen Landschaften. Er malt die Sonne, die sonst immer nur indirekt vorkommt. Nicht alle dieser Werke, die da herbeizitiert werden als Nachfolger, sind jetzt erste Qualität, finde ich. Aber die Van Gogh-Werke selber, die da hängen, vor allem die südfranzösischen französischen Landschaften diese Erntebilder, wo man da in verschiedene Pinselstriche, in verschiedenen Bildsegmenten unterscheiden kann und sehen kann. Wie macht er das überhaupt, dass dieser intensive Ausdruck entsteht? Das ist großartig und das allein lohnt schon, dahin zu gehen, jenseits der Rezeptionsgeschichte, die eben auch, wo man eben lesen muss und wo man einfach Abbildungen schauen muss, Bücher lesen muss. Das sollte man aber auch tun, nur einfach um zu verstehen, wie der Mythos entstanden ist, der hier zum ersten Mal ein bisschen kenntlich gemacht wird.
Das Frankfurter Städelmuseum zeigt Van Gogh und wie er die deutschen Expressionisten inspirierte. Making Van Gogh. Christian Gampert war das.